kann eigentlich so anknüpfen an das, was ich gerade gesagt habe. Ich komme viel rum. So, ne? Ich bin jeden Sonntag in einer anderen Gemeinde. Und ich muss euch sagen, sonntags morgens mit dem Auto durch die Gegend fahren ist gar nicht schlimm. Es ist besser als unter der Woche, weil da ist ziemlich frei. Und manchmal, wenn ich merke, oh, jetzt ist aber sowas wie eine Art Stau, jetzt sind da ein Parkplatz richtig voll, dann weiß ich sonntags morgens, da hat jemand gute Brötchen. Früher hast du gedacht, das ist jetzt eine Kirche, da stehen ganz viele Leute, da hat sich was verändert. Und wir können in unseren Gemeinden sagen, egal, es ist Advent und wir machen das wie immer, wir kennen Advent. Und ich denke manchmal, Mensch, lass uns doch mal drüber nachdenken, was bedeutet das eigentlich, der Herr kommt uns nahe? Das ist eigentlich was Schönes, was Besonderes. Nicht nur die alten Lieder weitersingen und sagen, wir machen einfach genauso weiter, sondern lass uns doch mal drüber nachdenken, was verändert sich gerade und was bedeutet es, das Evangelium hier und heute zu leben? Weil Evangelium bedeutet eigentlich übersetzt gute Nachricht. Also Euangelos, das ist der Gutreder, der Frohbote. Das ist so, in der Antike sind die Leute gewesen, die, wenn der Krieg aus ist, in eine Stadt rennen und sagen, der Krieg ist zu Ende. Und das ist mal eine gute Nachricht. Das ist echt, das ist was richtig Schönes. Das elektrisiert die Leute. So, und ich glaube, es ist gut, darüber nachzudenken, in unserer Zeit, was bedeutet Advent eigentlich wirklich, wenn das immer weniger selbstverständlich ist? Was bedeutet es, die Nähe Gottes im Hier und Heute so zu bezeugen? Und ich möchte euch einladen, mit mir euch so ein bisschen auf eine Reise zu machen, mit einem Text. Ich glaube, das ist kein adventlicher Text. Aber wir werden merken, es geht darum, uns die Nähe Gottes zu bezeugen. Und es ist auch kein sehr eingänglicher Text. Aber ihr werdet merken, manche der Erfahrungen, die darin beschrieben werden, die kennt ihr vielleicht auch. Und das ist auch kein sehr bekannter Text. Aber es ist ein Text, wo ihr vielleicht merkt, da kommt mir manches bekannt vor. Das wünsche ich mir jedenfalls. Dieser Text, den wir miteinander jetzt lesen, ich möchte den einfach so angucken, wirklich, wie wir eigentlich jeden Text der Bibel angucken können, so mit dieser Brille. Wie wird uns das Wort Gottes zu einer guten Nachricht? Wie wird uns die Bibel erschlossen und auch zu einer guten Nachricht für die Leute um uns herum? Das möchte ich mit euch machen, mit einem Text, der, ich glaube, ich habe den zum ersten Mal intensiver in diesem Jahr wahrgenommen. Und das hat damit zu tun, es gibt so eine Kommission von Menschen, die ganz, ganz selten mal so einen Text, der vorgeschlagen ist für die Gottesdienste, mal so verändert. Da darf mal ein neuer Text rein. Und zuletzt hat diese Kommission ein bisschen mutiger gearbeitet und hat so ein paar Texte raus und ein paar Texte reingeschoben in diese Predigtordnung. Und offenbar hatten Leute den Eindruck, denkt mal über diesen Text nach. Und das habe ich in diesem Jahr gemacht und der beschäftigt mich, begleitet mich. Und ich möchte das ein bisschen adventlich mit euch auslegen. Aus dem Alten Testament, Buch Prediger, Kapitel 7, die Verse 15 bis 18. Da steht er. In meinem vergänglichen Leben habe ich viel gesehen. Manch einer richtet sich nach Gottes Geboten und kommt trotzdem um. Ein anderer will von Gott nichts wissen, aber er genießt ein langes Leben. Sei nicht allzu fromm und übertreib es nicht mit deiner Weisheit. Warum willst du dich selbst zugrunde richten? Sei aber auch nicht gewissenlos und unvernünftig. Warum willst du sterben, bevor deine Zeit gekommen ist? Es ist gut, wenn du dich an beides hältst und wenn du die Extreme vermeidest. Wer Ehrfurcht vor Gott hat, der findet den richtigen Weg. kann sein, dass sie sagt, das liegt unter meinem Kopfkissen, der Text. Ich beschäftige mich damit rauf und runter, ist mir vollkommen klar. Ich merke, so vielen ist der Text neu und mir war er auch neu. Dieser Text stammt in der biblischen Tradition aus der Weisheit. Die Weisheit ist eine ganze kleine Bücherei, da gehören die Sprüche dazu, das Buch der Klagelieder, manche Psalmen gehören dazu und eben hier auch der Prediger. Das ist so eine Tradition zu denken und zum Glauben. Hier wird nachgedacht, hier wird geforscht. Für die, die von uns sagen, ach, ich habe eigentlich so ganz gern so ein Bibelwort und das soll mein Herz berühren und dann ist eigentlich auch genug, die werden sich immer mal wieder schwer tun, weil hier muss gedacht werden. Hier wird reflektiert. Der Prediger mag das nachzudenken und er lädt uns zum Nachdenken und vielleicht auch zum Umdenken ein. In der Weisheit, da werden keine Geschichten erzählt. In der Weisheit, da werden auch keine Wunder erwartet. Eigentlich eher nicht, sondern eher so, was du sähst, wirst du ernten. Damit musst du dann so zurechtkommen. Es geht mehr darum, was lehrt uns das Leben? Es geht nicht so sehr um Gottes rettende Taten, sondern wir müssen uns so vorstellen, als würden wir so eine Hand Gottes durchs Leben gehen, dann gucken wir uns so um und dann wünscht Gott, guck mal, was ist da und was ist da. Und dann, so eine Hand Gottes zu lernen und daraus zu wachsen, kluge Schlüsse zu ziehen, das ist so die Idee, das Anliegen der weisheitlichen Tradition. Was können wir festhalten und wo können wir vielleicht auch sagen, na, machen wir mal anders. So, dazu lädt uns der Weisheitslehrer ein. So, und jetzt können wir schon mal erstmal hier ein bisschen innehalten, kurz ein bisschen staunen oder vielleicht sagen, ja, ist so, oder auch vielleicht habt ihr Widerstand. In meinem vergänglichen Leben, da habe ich ja schon viel gesehen. Also man merkt, hier ist noch nicht so ein junger Student, frisch von der Uni gehopst oder so ein Teenie, der hier redet, sondern ich merke schon ein bisschen so die Vergänglichkeit auch, ne? Also so, ich krieg's noch gerade ohne Brille hin. Aber also ich spüre auch schon so einen Hauch von Vergänglichkeit. Ne? Und dann, er zieht da so eine Schlussfolgerung, manch einer richtet sich nach Gottes Geboten und kommt trotzdem um. Und ein anderer will von Gott nichts wissen, aber er genießt ein langes Leben. Wenn ich jetzt so eben gesagt habe, ich würde mit euch gerne so drauf gucken, wie wird die Bibel zur guten Nachricht? Wie wird das relevant, was da steht, für Menschen um uns herum? Dann, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt in den Schaukasten stellen solltet, ja? Also, komm hier zu uns, stirbst du genauso früh. Wir haben genau die gleichen Krankheiten wie du auch. Nützt dir nichts, aber kannst ruhig kommen. Weiß ich nicht. Also, es wäre doch irgendwie cooler, wenn wir sagen könnten, wir haben da so 10 Gebote, die verlängern dein Leben. Oder wir haben da so 4 geistliche Gesetze oder so ein paar Regeln. Das ist cool, das macht dich gesund, frei, glücklich, reich. Da ist der Prediger sehr zurückhaltend. Das scheint er eher zu sagen, weißt du, ich habe auf vieles auch keine Antwort. Und ich habe eine ganze Weile gebraucht in meinem vergänglichen Leben. Viel hingucken, viel Erfahrung, an vielen Gräbern stehen, um zu dieser Schlussfolgerung zu kommen. Manchmal musst du ganz schön seufzen. Und dann merkst du, andere haben Glück und die haben ein langes Leben, kümmern sich einen Dreck um Gott und seine Gebote. Und andere leben hingegeben, verzichten und sterben früh. Könnte es auf die Formel bringen, das Leben ist oft ungerecht, habe ich gelernt in meinem Leben. So, und jetzt, warum soll das eine gute Nachricht sein? Mal kurz jetzt nochmal so, was ist daran gut? Ich habe das mal als eine frohmachende Botschaft erlebt, aber nicht so auf so einer ganz oberflächlichen Ebene, sondern tiefer, so dass ich sofort noch wieder an das Gefühl herankomme. Ich war verabredet mit einem Kollegen einer lutherischen Gemeinde. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Gemeindeberater und das war der Leiter der Gemeindeberater in der lutherischen Kirche und ich habe sehr aufgesehen zu diesem erfahrenen Bruder, so, hatte jetzt so einen Termin und wir wollten zusammen eine Beratung planen. Aber Du kannst das ja nicht vorher immer alles so vorsehen. Es gab einen Todesfall in der Gemeinde, und zwar von einem Menschen, 25 Jahre alt, den ich intensiv begleitet habe. Er hatte eine chronische Krankheit, wartete auf seine Transplantation, war sehr engagiert und hat daran gearbeitet, diesen Tag entgegengesehen. Er hat alles getan. Es hat sich so eine Freundschaft entwickelt zwischen uns, und ich merkte, als dieser Bruder, mit dem wir diese Veranstaltung planen wollten, als ich vor ihm saß und er fragte, wie geht es dir, brach alles aus mir heraus. Ich fing an zu weinen. Ich merke immer noch, ich fand das so ungerecht. Und dann sagte er den Satz, ich habe einfach nur von dieser Situation erzählt, und ich merkte, nach Planen ist mir jetzt gar nicht. Und er sagte den Satz, das Leben kann sehr ungerecht sein. Wollen wir beten? Das ist auf den zweiten Blick eine gute Nachricht. Für mich war das in dem Moment Evangelium. Zu sagen, ich erkläre dir mal eben so, ja, was hat er für eine Krankheit? Ja, da stehen so und so viele Organe da und davon zur Verfügung. Oder ja, wer weiß, wo er diese Krankheit her hat. Oder das wäre keine gute Nachricht gewesen für mich in diesem Moment. Auf der theologischen Ebene wird hier eine biblische Lehre verworfen. Eine biblische Lehre. Nämlich der klare Zusammenhang von Saat und Ernte. Was der Mensch sät, wird er ernten. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das ist so typisch weisheitliche Lehre. Und das ist biblisch, das steht an mehreren Stellen in der Bibel. Und der Prediger sagt, ja, mag sein, manchmal fallen sie in ihre gegrabene Grube selbst hinein, aber ich habe schon Leute gesehen, die sind in Gruben gefallen, die haben ihnen andere gegraben. Und die haben sich dabei sehr wehgetan. Lügen haben kurze Beine, steht auch so oder ähnlich in der Bibel. Und dann würde der Prediger sagen, ja, also die Wahrheit sagen, das baut Beziehung, das ist echt gut, sagt mal weiter die Wahrheit. Aber ich habe schon Lügenbolde getroffen, die sind damit sehr reich geworden. Mach mal keine Lehre draus. Und er verwirft diese biblische Lehre. Lasst uns nicht vorschnell sagen, so und so ist das. Es enthält Wahrheitsmomente, denn wenn du dich an bestimmte Dinge hältst, und das, da kommt er auch noch gleich drauf, aber manchmal stehst du an Gräbern und verstehst die Welt nicht mehr. Und es ist gut, das wahrzunehmen. Der Prediger sagt, das Leben ist vergänglich. Nein, es lässt sich nicht alles erklären. Leben, glauben, lieben, hoffen, das ist keine Rechenaufgabe. Das und das ergibt das. Nein, Gott ist kein Buchhalter. Zur Ausgangsfrage jetzt, was haben wir zu geben? Wie wird uns das Evangelium zur guten Nachricht? Was ist die angemessene Antwort auf den Advent, auf das Kommen Gottes in unsere Mitte? Sich darauf zu freuen, ja. Aber er ist ja auch schon gekommen. Ne? Es ist das erste Kommen und das zweite Kommen. Er ist in unserer Mitte. Wir zünden die Kerze an, um uns klarzumachen, der ist da. Er ist in unserer Mitte. Und mein Vorschlag wäre, dass wir nicht die großen Erklärbären sind. Dass wir nicht, wenn Menschen leiden, dass wir dann in erster Linie sagen, ich erkläre dir mal, hängt mit der Sünde zusammen und so, und wir sind erlöst und kommen ja sowieso in den Himmel und so. Sondern dass wir immer eine Packung Taschentücher da haben und sagen, komm, wir sind in der Gegenwart Gottes. Ich muss dir nicht alles erklären, aber wir möchten die heilsame, wohltuende Leben, Nähe Gottes erfahren. Komm, wir zünden eine Kerze an. Wir wärmen uns an diesem Licht. Ist bei dir gut ausgegangen? Wunderbar. Ist bei dir gerade nicht gut ausgegangen? Komm, wir kommen zusammen. Gemeinde als Heilland, als heilsames Land, wo immer Taschentücher bereit liegen und offene Arme da sind. Das wünsche ich mir. Ich glaube, dass wir so die gute Nachricht spürbar machen. So, und jetzt wird's kurios, liebe Gemeinde. Glaub ja, das kommt bei euch gar nicht so oft vor. In den wenigsten Gemeinden kommt das vor. Sei nicht allzu fromm. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das hier ganz oft so Thema ist, weil auch, also gerade wir Prediger, wir lieben die Frommen. Wir brauchen die. Wenn ich das zu oft predigen würde in Oldenburg, ich hätte gar keine Leute, die den Kaffee kochen hinterher. Und die, es gibt ja so Leute, die da kannst du immer hingehen und die sagen immer ja. Und du stehst als Pastor immer in der Versuchung, die Leute zu fragen. Gibt hier so ein paar, die gar nicht gut Nein sagen können? Ja? Ihr wisst das selber, ja? Vielleicht gilt die Passage, gerade dieser Vers, gerade mal so für euch. Man kann sich die Frage stellen, ja, kann man denn überhaupt zu fromm sein? Kann man das denn sein? Naja, offenbar. Und vielleicht kennt ihr so Leute, wo ihr denkt, Mensch, vielleicht übertreibst du es manchmal so ein bisschen. Und vielleicht merkt ihr auch so von euch, oh, könnte sein, dass ich so einen Hauch davon spüre auch, was der Prediger hier gerade so sagt. Vielleicht ein bisschen viel. Erstmal so, sei nicht zu fromm, das meint nicht, hab nicht zu viel Liebe, hab nicht zu viel Hoffnung. Das ist nicht gemeint. Sei nicht zu gnädig. Das ist alles nicht gemeint, sondern gemeint ist der tätige Glaube. Alles tun, was Gott will. In allem seinem Wort gerecht werden. Immer auf der Überholspur sein in Sachen Glaube. Immer besser sein, als die anderen wollen. Und da sagt der Prediger, halt mal jetzt einen Moment inne. Macht dich das glücklicher? Schauen andere auf dich und sagen, der ist aber erlöst, die ist aber erlöst, so möchte ich auch gern unterwegs sein? Oder bist du einfach nur verkrampft und verzichtest auf alles, was schön ist, was Spaß macht, ohne dass irgendwer was davon hat? Könnte ja auch sein. Übertreib es nicht, sagt der Prediger uns hier. Und ich möchte, weil ich liebe ein Werkzeug aus der Kommunikationsforschung, das ist eines der Bücher, die ich verschlungen habe, das ich sehr liebe, ist schon, Ende der 80er geschrieben, Schulz von Thun, Wertequadrat. Ich möchte mit euch mal dieses Werkzeug angucken. Ich wusste nicht, dass es aus der Bibel kommt. Jetzt weiß ich es und für diejenigen von euch, die sowas gar nicht mögen, macht ein bisschen Pause. Ich glaube, wir kriegen, also als gelernte Baptisten wissen wir, dass es gibt solche Phasen, ja, könnt ihr nachher wieder einsteigen, aber manche werden vielleicht was davon haben. Und ich möchte euch erstmal jetzt mit einem anderen Beispiel das kurz mal beibringen. Und dann wenden wir das gleich an auf unseren Predigttext, um da zu merken, da ist ja so ein Spannungsfeld. Was ist denn ein Spannungsfeld? Ich möchte euch heute sagen, Spannungsfelder sind was Gutes. Wir müssen Spannungsfelder super finden in Gemeinden, dann lernen wir. So, und jetzt mal mit diesem Beispiel hier. Oben seht ihr die Dinge, die sind einfach nur gut, sind einfach nur richtig. Und die Vorstellung von diesem Wertequadrat ist, jeder Wert, und zwar jeder Wert, braucht immer ein spannungsvolles Gegenüber, damit der Wert nicht entwertet wird. Unten ist der Wert entwertet, das ist Guten zu viel, das gibt es nämlich auch. Und es gibt aber auch so eine Entwicklungsrichtung. Und wir machen uns das jetzt kurz mal klar mit diesem Beispiel Sparsamkeit und Großzügigkeit. Stimmt mir jemand zu, dass Sparsamkeit was Gutes ist? Ja? So. Und vielleicht merkt ihr auch schon so, was kann ich denn eigentlich besser? Das auf der linken oder auf der rechten Seite? Was ist so meine Kernkompetenz? Ja? Ehepaare aufgepasst. Meistens, einige kichern jetzt schon, die haben so eine kleine Ahnung, meistens heiraten die, die auf da, also die so ein bisschen unterschiedlich unterwegs sind. Ja? Ich will es nicht dramatisieren, aber meine Frau kommt aus Schwaben. Ja, ihr wisst schon, wie es weitergeht. Ich muss gar nichts mehr sagen. Ja? Und dann gibt es so Situationen, da sage ich schon mal, man merkt, dass du aus Schwaben kommst. Wenn es ganz heiß hergeht, dann sage ich auch, du bist wie dein Vater. Aber das ist schon dann Eskalation. Jetzt an Weihnachten ist es gut, sich das klarzumachen, auch gerade wenn ihr verpartnert seid mit jemandem, der eher auf dem anderen Planeten unterwegs ist, dass ihr gute Entscheidungen trefft darüber, ja? Weil wenn der eine Team Sparsamkeit ist, der andere Team Großzügigkeit und du willst Geschenke machen, sollte man sich irgendwie gut einigen. Wir haben auch manchmal so, wenn es zum Jahresende geht, und da habe ich so ein Herz für die EBM und denke, Mensch, lass uns doch mal. Und meine Frau hat aber immer den Kontostand auch im Blick. Ja? Und das ist auch eigentlich richtig so, ja, dass man beides so miteinander im Blick hat. Und das gibt es in Gemeinden auch. Also ich kenne eine Gemeinde, da waren im Bauausschuss nur Leute aus dem Team Großzügigkeit. So eine kleine Fantasie, wie das ausgegangen ist. Das Haus war wirklich sehr, sehr schön. Aber die sind pleite gegangen. Konnten das einfach nicht mehr bezahlen, weil das andere fehlte. Sparsamkeit und Großzügigkeit sollen miteinander in Spannung stehen. Sparsamkeit ist nicht Geiz. Aber wenn du ganz doll zur Sparsamkeit neigst und hast keinen, der dir den Spiegel vorhält und der sagt, Mensch, aber Großzügigkeit ist auch schön, dann gerätst du in die Gefahr, geizig zu werden. Umgekehrt, wenn du sehr großzügig bist und dich immer freust an den großen Augen der anderen, wenn du ihnen was Gutes tust und du auch selber gerne mal so über die Stränge schlägst und so, dann brauchst du jemanden, der auch mal sagt, sparen ist auch gut. Also wir haben es bei uns so gemacht, meine Frau führt das Konto, deswegen geht es uns super. Ja, und jetzt gehen wir zu dem Beispiel aus unserem Text. Da haben wir das Spannungsfeld, Frömmigkeit, Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber sein und auf der anderen Seite Freiheit, Genuss. Paulus macht das mal so, dass er sagt, mir ist alles erlaubt. Also, das sagt er mehrfach, mir ist alles erlaubt. So, alles Teamfreiheit. Sagt er dann, aber mir dient nicht alles zum Guten. Da hast du genau dieses Spannungsfeld hier. Ne? Und ich möchte euch einladen, da mal drüber nachzudenken, wo gehörst du denn eigentlich hin? Ja? Frömmigkeit ist gut. Gehorsam ist eine super Sache. Nichts Schlechtes dran, aber könnte es sein, nur mal so gefragt, dass du, weil du kein Gegenüber hast, von dem alles ist mir erlaubt, weil das bei dir so ein bisschen fehlt, aus welchen Gründen auch immer, dass du dann irgendwie neigst zu so einer gesetzlichen Schwere vielleicht auch? Könnte das sein? Mir scheint, der Prediger kratzt da mal so ein bisschen dran, stellt mal so Fragen. So, sag mal, wann hast du eigentlich zum letzten Mal richtig genossen? Wann hast du das letzte Mal dir den Bauch gehalten vor Lachen? Wann war das denn zuletzt mal? So gegluckst vor Glück. Ist das vielleicht ein bisschen zu lange her, dass du mal so richtig gesagt hast, ich gönne mir einfach mal, ich freue mich am Leben. Wenn das so lange her ist, vielleicht hast du da ein bisschen zu viel so an der Seite. Dann würde vielleicht der Angesprochene sagen, ja Moment mal, willst du jetzt hier der Beliebigkeit das Wort reden? Ist jetzt etwa alles erlaubt? Ist jetzt alles gut? Der Prediger sagt, Moment mal, nee, du, ich wollte nur einfach dich einladen, die Freiheit, dich an der Freiheit zu freuen, zu genießen, was Gott alles hat wachsen lassen, dich am Leben zu freuen. Kannst du das Leben eigentlich noch feiern? Kannst du das Leben genießen? Wenn nicht, dann bist du bedroht. Dein Gottvertrauen hat Schlagseite. Das kann dich zugrunde richten. Sei nicht allzu fromm. Übertreib es nicht mit deiner Weisheit. Warum willst du dich selbst zugrunde richten? Und dann aber auch die andere Seite. Sei aber auch nicht gewissenlos und unvernünftig. Warum willst du sterben, bevor deine Zeit gekommen ist? Es ist gut, wenn du dich an beides hältst und wenn du die Extreme vermeidest. Ich bin fest davon überzeugt, dass die biblischen Gebote das Leben verlängern können. Ich glaube wirklich. Nicht neidisch sein. Eines der Gebote. Wenn du nicht ständig neidisch zielst auf das, was dein Nachbar hat, glaub, das macht dich zufriedener, macht dich glücklicher, gesünder. Treue in Beziehungen, Verlässlichkeit, Stärken. Ich glaube, dass das gesund ist. Ein Beitrag wirklich zur Gesundheit. Den Ruhetag einhalten. Nicht 7 Tage durcharbeiten. Wenn du das immer machst, Über Jahre, frag mal den Arzt deines Vertrauens, was dabei herauskommen könnte. Kann alle möglichen Dinge rauskommen, ne? So, und ich würde sagen, wir haben die Gebote bekommen als eine Blickrichtung, als eine Ausrichtung und nicht so sehr bekommen als, wehe, wenn du dich da nicht dran hältst. Da passiert aber was. Sondern wenn wir abgewichen sind von dieser guten Richtung, dann neu diese gute Richtung in den Blick zu nehmen. Und ich habe den Eindruck, das steht dem Prediger hier auch vor Augen. Er will auch keine Lehre draus machen, na, lass den lieben Gott mal einen guten Mann sein. Oder er kneift auch gerne mal ein Auge zu und er nimmt das mit den Geboten alles gar nicht so ernst. Das ist nicht der Sound hier. Sondern versuch mal, das als ein gutes, hilfreiches Spannungsfeld zu sehen in deinem Leben. Und versuch mal, weiterzukommen. Und ich kenne euch jetzt als Gemeinde nicht, aber auch in der Gemeinde, wenn ihr jetzt mal so einen kleinen Moment innehalten würdet, wo seid ihr da eher so? Was, wenn ihr in der Mitgliederversammlung die Stimme erhebt, ahnt man schon so. Oft ist das so ein typisches Spannungsfeld auch in Gemeinden, wenn man über das eine oder andere diskutiert, dass der eine sagt, in meiner Bibel steht aber und da ist das und das wichtig. Und der andere sagt, aber wir sollen doch bei den Menschen sein und die Freiheit und alle erstmal lieb haben. Ja, aber die Grenze. Und beides ist so gut und es ist wichtig. Und wenn wir, so wie wir, wenn wir in der Gemeinde nur Sparsamer haben oder nur Großzügige haben, ist das nicht so gut. Genauso hier auch an dieser Stelle, dass wir merken, es ist doch schön, wenn wir uns da ergänzen können. Lasst uns die Extreme vermeiden. Lasst uns nicht gesetzlich werden als Gemeinde. Und lasst uns nicht die Beliebigkeit predigen. Wenn du vielleicht schon Gesetzlichkeit erlebt hast, vielleicht in so einem System Glauben gelernt hast, ich sag dir, das prägt dein Leben. Du willst nie wieder dahin zurück und du wirst immer deine Stimme an dieser Stelle erheben. Und das sollst du auch. Umgekehrt, wenn du gelernt hast, wie die Gebote dein Leben ordnen, wie das Dinge zurechtbringt und du merkst, ich tapp nicht immer wieder in die gleichen Felder, sondern das hilft mir, mein Leben zu ordnen, wirst du immer ein Prediger, der Frömmigkeit des Gehorsams sein. Und gut, bring das bitte ein. Aber lasst uns nicht gegenseitig uns bekämpfen, weil wir sagen, es muss nur so sein oder nur so sein, sondern wir finden einen guten Weg, indem wir da ein Spannungsfeld haben. Spannungsfelder sind gut. Wir sollen sie niemals auflösen. Spannungsfelder müssen nicht Konflikt sein. Spannungsfelder sind einfach nur voneinander lernen. Ah, du so, ich so. Gemeinsam werden wir klug. Das ist das, was uns der Prediger hier so vor Augen führt. So endet dieser Text. Wer Ehrfurcht vor Gott hat, der findet den richtigen Weg. Also, wenn du Gott achtest, wenn du wirklich Ehrfurcht hast vor Gott, wenn du Maßstäbe gewinnst aus seinem Wort, dann führt dich das einen guten Weg. Dem Christus vertrauen, was er gemacht hat, gelehrt hat, das führt dich einen guten Weg. Lasst uns nach guten Wegen suchen. Umgekehrt, wer mit Gott unterwegs ist, der findet schon den richtigen Weg. Wir müssen nicht fürchten, was falsch zu machen. Ehrfurcht vor Gott haben und dann einen Weg gehen. Und er wird richtig sein, weil Gott alle Dinge richtet. Der geht mit. Ich möchte zum Schluss das noch so ein bisschen anwenden. Und ich dachte, es ist ja Advent, so machen wir mal so 6 kleine Türchen auf. Ich möchte euch 6 Bilder schenken. Aus dem Adventskalender, 6 Bilder, die jeweils so ein Spannungsfeld bilden, weil ich würde gerne dieser Frage noch so ein bisschen zum Schluss mit euch nachspüren, wie können wir heute das Evangelium selber leben und auch verkörpern. So 6 kleine Spannungsfelder, in denen ich das noch so aktualisieren möchte. Advent, die Nähe Gottes unter uns. Wie kann das konkret werden? Und ich habe da mal so einen Vorschlag, das ist mir als erstes gekommen. Ich glaube, wir brauchen große Ohren. Ich wünsche euch ganz große Ohren und ein ganz großes, weites Herz. Christinnen und Christen sollten eigentlich die größten Ohren haben von allen. Hören, bevor wir reden. Wir quatschen zu viel. Wir reden über Dinge, von denen wir nichts verstehen. Bilden uns eine Meinung und haben so eine Bewertungskultur. Warum eigentlich? Warum können wir nicht lernen, hinzuhören? Wer bist du? Was hast du mitgebracht? Oh, ich kenne diese Erfahrung gar nicht. Und aushalten, hinhören, mit Menschen Wege zu gehen, das wünsche ich mir so sehr. Und dann aber auch gern das andere Spannungsfeld. Aus dem ganzen vielen Hören so die innere Berufung herausspüren. Ich bin ein Königskind. Also ihr habt da vorne genau die Jahreslosung, wo so beides drin ist. Prüft alles, das heißt ja, verachtet nicht die prophetische Rede, verachtet nicht, dass Gott heute noch redet. Liebe Gemeinde, Gott redet heute noch. Der spricht ganz gern mal. Der sagt Dinge. Durch die Zeitung redet er zu uns, durch die Schwester, durch den Bruder. Der kann sogar durch Esel reden von der Bibel her, ja? Durch alles redet er. Nehmt das bitte ernst. Habt große Ohren. Hört hin. Aber dann könnt ihr das auch prüfen. Dann könnt ihr auch sagen, oh, abgelehnt. Nee, aus bestimmten Gründen. Nee, finden wir nicht. Das baut die Gemeinde nicht auf. In diesem Spannungsfeld lade ich euch ein, unterwegs zu sein. Und vielleicht merkt ihr, oh, ich möchte gerne hier nachlegen. Ich möchte gerne mehr hinhören. Ich möchte mein Urteil mal weglassen. Oder ihr merkt, ah, in dem ganzen Gehöre möchte ich auch mal Urteile finden. So, prüft alles, das Gute behaltet. Nehmt euch Gutes und seid entspannt damit unterwegs. In diesem Spannungsfeld prüft alles, das Gute behaltet. Nochmal angeknüpft an die Jahreslosung. Zum Jahresende kann man ja mal machen. Zweites Spannungsfeld. Ach, ich liebe ja die Sonne. Ne? Ich muss ganz tapfer sein in dieser Zeit. So, heute ist es ein bisschen besser, ne? Aber ich liebe ja die Sonne. Also ich merke im Frühjahr, wenn so der erste Sonnenstrahl auf mein Näschen fällt, dann weiß ich, es gibt Gott. Dann spüre ich, wenn das so in der Nase so, ach, das geht so tief oft, ja. Habe euch vom Rasenmähen erzählt, dass ich merke so, ach, in der Natur zu sein, draußen sein, das tut mir so gut, das ist so, so schön. Wir müssen aufhören mit dem Unsinn, als sei Gott eine Stunde am Sonntagmorgen eingesperrt und dann hätte der mal eine Audienz und würde auch mal sprechen und ansonsten ist er still. Das ist so gar nicht. Gott redet, der hat die Sonne erfunden. Gott lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Der ist gegenwärtig in dieser Welt, jeden Tag. Der hat die Sonne gemacht. Der ist erfahrbar in jedem Regenbogen, in jedem Spatzen, in jeder Sonne. Der ist da draußen, während wir hier sitzen, macht er da draußen seine Arbeit. Das müssen wir lernen, das müssen wir uns bewusst machen. Und dann aber auch gerne das andere. Wir haben Advent und das bedeutet, der Herr ist unter uns gekommen. Ah, das kann man gar nicht sehen, die hat da so eine Jesusfahne, die sie da so schwenkt. Können wir ruhig mal schwenken, auf diesem Felsen stehen und die Jesusfahne schwenken. Advent heißt, Gott ist zu uns gekommen. Er hat seine Nähe greifbar gemacht. Das Wort wurde Fleisch. Was für eine Ressource! In der Zeitung liest du das nicht. Gott liebt dich grundlos. Der hat sich zu Tode geliebt für dich. Dazu brauchst du diesen Jesus, diesen Bezug, diesen Felsen. Und das ist auch so ein wichtiges Spannungsfeld zwischen dem ersten Reden Gottes in der Schöpfung und dem zweiten Reden Gottes in Jesus Christus. Beides ist so wichtig. Und ich glaube, beides haben wir zu bezeugen. Manchmal müssen wir das eine mehr betonen, manchmal das andere stärker betonen. Und ein letztes Spannungsfeld habe ich noch für euch. Unser Text lädt uns zum Verstehen ein, zum Lernen, zum Umdenken. Der Prediger ist weise. Glaube ist nicht dumm. Manchmal gibt es so, ich weiß nicht, ob das hier bei euch eine Gefahr ist, aber so in manchen christlichen Kreisen lerne ich das so kennen. Du denkst zu viel, gib deinen Verstand ab. Gott ist nur im Gefühl und diejenigen von euch, die merken so, oh, jedes Buch, das ich mal gelesen habe oder so, ist vielleicht gar nicht so gut. Ich muss ein bisschen dümmer, naiver sein. Die kommen hier besser weg. Wenn ihr so seid, bitte lasst euch den Rücken stärken durch den Prediger, der sagt, nee, lern mal ein bisschen, lies mal ruhig mal ein Buch, bete ich mal ruhig ein bisschen weiter. Lernen ist gut. Dein Verstand ist eine Gabe, die Gott dir geschenkt hat. Nutz den bitte, lass den nicht verkümmern. Sonst hätte Gott da so eine Lücke gelassen da oben. Hat er aber nicht. Der wollte offenbar, dass du das nutzt. Lerne, lies. Und dann aber auch das, Wann hast du dich eigentlich zum letzten Mal fallen gelassen? Wann hattest du das Gefühl, getragen zu sein? Mit deinem Verstand kommst du nicht weiter. Irgendwann kommst du auch an eine Grenze des Verstehens. Hast du viele schöne Erfahrungen gemacht, Entdeckungen gemacht, aber kannst du dich fallen lassen? Kannst du dich fallen lassen in Gott und merken, ich trage, ich werde getragen von ihm, zu schweben durch die Gnade Gottes. Was ist das für eine schöne Erfahrung? Und so ergibt sich auch da so ein Spannungsfeld zwischen Forschen, Lernen, Umdenken, bewusste Entscheidungen zu treffen. Du musst nicht immer mit Feuerschrift auf der Wand geschrieben bekommen, was will Gott für dich? Du darfst auch mal mutige Entscheidungen treffen. Von deinem Verstand, den hat Gott dir geschenkt, darfst du nutzen. Aber dich dann auch getragen wissen und das Gott so überlassen und auch mal schweben können. Lass auch mal los. Und ich möchte euch einladen zur Nachfolge. Seid Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus. Lebt diesen Advent. Erfahrt diesen Gott, der mit euch geht. In diesen ganzen Spannungsfeldern. Er begleitet euch in diesen Advent. Seid bereit, Fehler zu machen und richtet euch immer wieder aus auf diesen guten Gott, der euch einlädt, ihm zu vertrauen. Amen.